Der Text für die heutige Predigt steht in Matthäus Kapitel 20, Verse 1 bis 16 und es ist die neue evangelistische Übersetzung. Arbeiter im Weinberg. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er gegen 9 Uhr noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. »Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten«, sagte er zu ihnen. »Ich werde euch dafür geben, was recht ist.« Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags. Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige, die herumstehen. »Warum tut ihr den ganzen Tag nichts?«, fragte er sie. »Weil uns niemand eingestellt hat«, gaben sie zur Antwort. »Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten«, sagte der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter, »Ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und hör bei den Ersten auf.« Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. »Diese da, die zuletzt gekommen sind«, sagten sie, »haben nur eine Stunde gearbeitet, und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen.« Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.«
Heute ist nicht nur der letzte Sonntag vor der Sommerpause, wir wollen es auch nicht überbetonen. Das ist einfach schon auch schön. Aber es ist auch die letzte Predigt in unserer aktuellen Serie »Jesus spricht in Rätseln«. Kurzgeschichten als Glaubensverstehhilfen. Kurzgeschichten als Glaubensverstehhilfen. Und ich hoffe und ich wünsche und ich habe dafür gebetet, dass die Gedanken, die wir uns in den letzten Wochen gemacht haben über diese Alltagsgegenstände, die Jesus in seinen Gleichnissen benutzt hat, über die Gedanken, die wir uns über Schulden und über Schätze und über Perlen und Brüder und den Hausbau gemacht haben, dass es auch bei deinem Glauben was verändert hat. Und dass du tatsächlich auch an einigen Stellen herausgefordert worden bist, weil das ist das, was Jesus mit seinen Gleichnissen eigentlich bezwecken möchte. Und bevor wir jetzt über diese Arbeiter nachdenken, bete ich noch kurz. Vater, danke, dass du Geschichten benutzt hast, um etwas über dich zu sagen. Und ich möchte beten, dass du uns jetzt hilfst, zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Danke, dass wir einen Einblick bekommen in diesen Text, in dein Wesen. Bring uns zum Staunen und schenk uns eine neue Perspektive. Amen. Jesus spricht in Rätseln. Ich möchte uns auch heute noch mal kurz daran erinnern, warum er das eigentlich gemacht hat. Diese Kurzgeschichten sind nicht erst für uns heute ein Rätsel, weil wir zeitlich und örtlich und kulturell weit weg sind von der Situation damals. Auch die Menschen, die direkt bei Jesus waren, die ihm direkt zuhören konnten, die neben ihm gesessen haben, ihm zu Füßen gesessen haben, die haben sich auch gefragt, ich höre seine Worte, ich kenne die Beispiele, die er benutzt, ich kann seinen Beschreibungen folgen, aber ich habe keine Ahnung, was er mir sagen will. Es ist also nicht die Kurzgeschichte, das Gleichnis an sich, was rätselhaft ist, sondern die Frage, was hat das mit diesem Jesus, mit meinem Leben zu tun? Was hat es mit ihm auf sich? Entscheidend ist also nicht so sehr die Geschichte, sondern die Reaktion auf diese Geschichten. das, was Jesus, was er provozieren, was er herausfordern will. Jeder von euch weiß, wie bescheuert das ist, wenn man einen Witz erklären muss. Meistens ist die Pointe dann weg. Und diese Gefahr besteht tatsächlich auch bei Gleichnissen. In der Lebenswelt von damals war den Zuhörern sofort klar, was Jesus hier sagen wollte oder worauf er raus wollte. Und heute fragen wir uns an manchen Stellen, ja, was soll das? Was hat das damit auf sich? Und so entsteht für uns mit dem Abstand sogar so etwas wie so ein doppeltes Rätsel. Und trotzdem hat Gott diese Gleichnisse für so wichtig und so wertvoll erachtet, dass er durch den Heiligen Geist dafür gesorgt hat, dass sie in die Bibel gelangen und uns zur Verfügung stehen, um auch von uns eine Reaktion herauszufordern und ich glaube auch ein bisschen Umdenken zu provozieren. Und das macht die Auslegung von Gleichnissen auch manchmal so schwierig. Es kann sein, dass wir durch die Auslegung die Pointe versauen. Und ich hoffe, dass es heute nicht passiert. Das heißt, wir müssen aber, bevor wir uns fragen, was heißt das für uns, müssen wir uns zuerst fragen, was hat das für die Originalzuhörer damals bedeutet? Weil etwas, was in der Bibel steht, kann für uns nicht das bedeuten, was es damals nicht bedeutet hat. Was ist der Hauptpunkt, durch den Jesus durch diesen Vergleich hier rüberbringen möchte? Und so stand in den letzten Wochen einiges an Fragen hier im Raum. Vor 2 Wochen zum Beispiel, mit welchem der beiden Brüder identifizierst du dich am meisten? Es ging um 2 Brüder, um das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und dann zum Schluss dieses, wow, was für ein Vater. Wow, was für ein Gott. Letzte Woche stand die Frage im Raum, mit welchem der beiden Hausbauer identifizierst du dich am meisten? Und zum Schluss die Aussage, wow, was für ein Felsen, was für ein Fundament, auf das wir aufbauen können. Und deswegen machen wir uns jetzt auf die Frage nach der Frage von heute und welches Wow steckt in diesem Text? Als ich mit 17 meine Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen habe, hatte ich nach wenigen Tagen einen Werbebrief und einen Mitgliedsantrag der Gewerkschaft ÖTV, heute Verdi, in meinem Briefkasten. Eine Gewerkschaft arbeitet als Interessenvertretung für die wirtschaftlichen, sozialen und die kulturellen Interessen von Arbeitnehmern. Sie hat sich zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, dass Arbeitnehmer durch Tarifverträge fair oder zumindest gleich fair behandelt werden. Und als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, an diesem Text hätte die Gewerkschaft enorm Freude. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Jesus tatsächlich darum geht, dass wir faire Arbeitsbedingungen für Menschen schaffen, aber nicht in diesem Text. Dazu müssten wir dann andere Texte bemühen. Der Zusammenhang macht nämlich klar, dass Jesus hier mit seinen Jüngern zusammen ist. Er erzählt diese Kurzgeschichte im kleinen Rahmen mit Menschen, die für sich klar hatten, ich möchte diesem Jesus vertrauen, ich möchte ihm nachfolgen. Das ist eine ganz wichtige Info. Und er erzählt diese Geschichte als Antwort auf die Frage von Petrus, einem seiner Hauptnachfolger, der gefragt hat, sag mal Jesus, weißt du eigentlich, kannst du eigentlich abschätzen, was das für uns bedeutet, dir nachzufolgen? Weißt du eigentlich, wie sich das für uns anfühlt? Was wir teilweise alles aufgegeben haben, um mit dir unterwegs zu sein. Ein Teil von uns hat seinen Job aufgegeben und damit auch finanzielle Verluste. Wir verzichten auf unsere Freizeit, um mit dir hier irgendwie durch die Lande zu ziehen. Jesus, mal ganz kurze, ehrliche Frage. Was kriegen wir denn eigentlich dafür? Was habe ich davon? Was soll das? Hier ist die Antwort von Jesus, ihr findet sie in der Bibel direkt vor dem Text, den wir eben gehört haben. Jesus sagt, jeder, der um meinetwillen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Jesus ist also hier mitten in einem Gespräch, bei dem Menschen die berechtigte Frage gestellt haben, was kostet es, Jesus nachzufolgen, zu glauben? Und Jesus macht in seiner Antwort ziemlich unmissverständlich deutlich, es kann tatsächlich etwas kosten. Glauben kostet etwas. Es kann bedeuten, dass du deinen Job verlierst, weil sich deine Einstellung zur Ethik verändert hat und du nicht mehr für deinen Chef lügst. Kann passieren. Es kann passieren, dass du jeden Sonntagmorgen Stress zu Hause hast, weil du innerhalb von deiner Familie auf absolutes Unverständnis stößt, dass du schon wieder zum Gottesdienst gehen willst. Das kann passieren und das kostet. Es kann bedeuten, dass du nicht mehr so viel Geld für dich zur Verfügung hast, weil du durch deinen Glauben mehr spendest. Es kann passieren, dass du nicht mehr so viel Freizeit für dich zur Verfügung hast, weil du dich aus Überzeugung ehrenamtlich engagierst. Es kann sein, dass sich durch deinen Glauben dein Verhältnis zu Alkohol und zu Sorgen und zu Drogen und zu Sex und zu Geld verändern wird. Und dass du das Gefühl hast, nicht mehr dazu zu gehören. All das können Folgen, all das können Kosten sein, die der Glaube mit sich bringt. Und wenn sich durch deinen Glauben gar nichts davon in deinem Leben verändert hat, dann muss die Frage erlaubt sein, was ist das für ein Glaube? Was ist Jesus uns wirklich wert? Und ich kann diese Frage von Petrus total verstehen. Der sagt, was habe ich denn davon? Was kriege ich denn dafür? Was bringt es mir? Eine ganz postmoderne Frage, die Petrus gestellt hat. Interessant finde ich die Reaktion von Jesus darauf. Er verspricht nicht nur einen Ausgleich des Verlustes bis zu null, sondern er verspricht sogar hundertfache Rendite. Also egal, was es kostet, zu glauben, Jesus sagt, ihr kriegt es hundertfach zurück. Es wird auf alle Fälle positiv ausgehen. Und dann wird deutlich, wie gut Jesus uns Menschen kennt. Er weiß nämlich, dass sofort die Rechnerei losgeht. Vielleicht bei dir auch schon. Das heißt ja, wenn ich 1.000 Euro spende, habe ich 100.000 nachher. Wenn ich jemandem ein Glas Wasser gebe, kriege ich eine Kiste Wasser. Wenn ich jemandem ein Brötchen gebe, habe ich 100. Ich wüsste gerne, wer gerechnet hat. Aber anstatt uns das vorzuhalten, erzählt Jesus eine Geschichte, um uns mit hineinzunehmen in seine Gedanken. Und zwar die von den Arbeitern im Weinberg. Und er spricht uns damit, und ich glaube, er tut das ganz bewusst, auf einer ganz anderen Ebene an. Er will nicht das Denken erstmal korrigieren und nein, so dürft ihr nicht, sondern ich glaube, er will unser Herz verändern. Und diese Geschichte, ich glaube, die zeigt, wer noch so rechnet, weiß noch manches über Gnade nicht und kennt Gott noch nicht so, wie man ihn kennenlernen kann. Es geht in dieser Geschichte nicht um irgendwelche Tarifverhandlungen und auch nicht darum, dass die, die später im Weinberg angefangen haben zu arbeiten, effektiver sind oder einfach besser und dass sie deswegen nicht so lange arbeiten mussten. Es geht auch nicht darum zu zeigen, dass dieser Gutsbesitzer irgendwie ein ganz schlechter Geschäftsmann war, weil, stellt euch vor, das spricht sich rum. Die, die um 5 Uhr anfangen, bekommen das gleiche Geld wie die, die morgens um 6 anfangen. Ja, wer würde da noch morgens um 6 hingehen? Und ich sage, Achtung, das sind deutsche Jahr 2016 Gedanken. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie. Und er benutzt diese Kurzgeschichte, um damit zu beschreiben, wie wir Menschen ticken und wie Gottes Reich tickt. Einige Zeit vorher hat Jesus nämlich gesagt, mit mir fängt das Himmelreich an. Und dann sagt er, mit dem Himmelreich ist es wie. Das heißt, er ist Teil dieser Geschichte. Mit Jesus hat eine neue Zeitrechnung angefangen. Dort, wo Jesus regiert, im Leben von Menschen, die glauben und die ihm vertrauen, ändern sich die Maßstäbe von Verdienst und von Gerechtigkeit. Ich habe schon häufig in Gesprächen mit Menschen, die dem Glauben tendenziell eher skeptisch gegenüberstehen, die Argumentation gehört, ja, danke für die Info mit deinem Glauben. Glauben kann ich aber doch auch noch, wenn ich alt bin. Bis dahin möchte ich das Leben genießen. als wäre das ein totaler Widerspruch und als würde sich das ausschließen. Und diese Logik, die scheint selbst bei gläubigen Menschen nicht automatisch zu verschwinden, wie Petrus uns hier zeigt. Und ich finde das sehr entlastend. Jesus vergleicht hier das Leben mit Gott, mit der Arbeit im Weinberg. Manche Menschen kommen früh dazu, also jung. Manche fangen in der Mitte ihres Lebens an zu glauben und manche tendenziell eher später. Interessant fand ich, dass die am längsten dabei sind, also eigentlich am meisten Infos über Gott haben müssten, die am längsten glauben, die sind, die sich am Ende ungerecht behandelt fühlen. Es steht die Frage im Raum, warum sollte ich bitte morgens um 6 anfangen, wenn es doch auch reicht, um 17 Uhr zu kommen, oder? Ich bin doch nicht doof. Die haben um 9 und um 12 und vielleicht um 3 noch geschlafen. Und da habe ich schon das längste Stück Arbeit hinter mir und die Mittagshitze. Und Jesus will genau diese Frage provozieren, um uns zu zeigen, falsche Frage. Was will er sagen? Ich glaube, Jesus will uns mit der Güte Gottes bekannt machen, mit der Großzügigkeit Gottes. Er will uns Gnade vorstellen, er will uns Gott nahe bringen und unser Vertrauen zu ihm herausfordern. Natürlich gibt es eine Belohnung. Und natürlich gibt es eine absolut gerechte Behandlung für alle Menschen. Aber die richtet sich nicht nach unserer Perspektive, was aus unserer Sicht fair oder unfair ist, sondern die richtet sich danach, was aus Gottes Perspektive mit seiner Gnade richtig ist. Gottes Reich ist keine Firma, der Himmel ist der Ort der perfekten Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Es geht hier um Gottes Reich, es geht um Gnade und damit um eine komplett neue Währung. Aber warum benutzt Jesus dann ein Beispiel von Arbeitern? Und ich glaube, der erste Gedanke, den wir neu kennenlernen sollten, ist, es ist überhaupt ein Vorrecht, unter diesem Gutsbesitzer zu arbeiten. Das ist schon Teil des Lohns. Achtung wieder, denk nicht an deinen Chef. Das ist manchmal kein Vorrecht. Jesus beschreibt hier aber eine ganz neue Art von Verhältnis, eine Art Beziehung, die es sonst nirgends gibt. Eine Art von Beziehung, in der die Berechnungen, die wir anstellen, nicht mehr sein müssen. Die sind nicht mehr nötig. Und wir lernen in diesem Gleichnis das Wesen eines souveränen Gottes kennen. Ich gebrauche den Begriff Gottes Souveränität häufiger. Gottes Souveränität bedeutet, dass er machen darf und machen kann und auch machen wird, was er will, ohne dass es jemals ungerecht sein wird. Das ist Gottes Souveränität. Er kann machen und er darf machen und er wird machen, was er will, ohne dass es jemals ungerecht sein wird. Weil er mit seinem Wesen, was durch und durch gut ist, niemals sich selbst widersprechen kann. Und deswegen kann er nur etwas Gutes vollbringen. Und seine Frage an uns ist nicht so sehr, macht das für dich Sinn, sondern vertraust du mir? Vertraust du mir? Auch wenn es keinen Sinn macht. Weil es Sinn macht und wir nur oft den Sinn nicht sehen. Es ist schon ein Teil des Lohnes, von diesem Gutsbesitzer angesprochen zu werden und eingeladen zu werden, für ihn zu arbeiten. Kein Mensch von uns und auch sonst kein Mensch wird irgendwann mal bei Gott angenommen werden, weil wir eine fein säuberlich ausgefüllte Excel-Tabelle vorweisen können, in der genau aufgelistet ist, wer wann wo wie viel für ihn gemacht hat. Oder für sonst jemanden. Das wäre so wie bei dem älteren Bruder, über den wir vor 2 Wochen nachgedacht haben. Vater, ich habe alles richtig gemacht. Ich war immer da. Ich habe dir immer gedient. Nie hast du aber für mich eine Party gemacht. Und der da, guck mal der. Und wieder haben wir genau das gleiche Muster. Das ist Religion übrigens, der Gedanke, dass Gott uns aufgrund unserer guten Taten etwas schuldet und im Prinzip froh sein kann, wenn er so jemanden wie mich annehmen darf. Das ist Religion. Aber das ist nicht Beziehung zu Gott. Die basiert allein auf seiner Güte, auf seiner Großzügigkeit, auf seiner Gnade. Und die lässt sich nicht verdienen. Und genau darin liegt das Überraschungsmoment in dieser Geschichte. Der Gutsbesitzer, ein Bild für Gott, ruft Menschen morgens um 6. Der normale Arbeitstag in dieser Zeit war von 6 bis 18 Uhr. Und deswegen heißt es dann, und zur 3. Stunde und zur 6. Stunde und zur 9. Stunde und nochmal zur 11. Stunde. Also er geht auf den Marktplatz, ruft Arbeiter morgens um 6, um 9, um 12, um 3 und nochmal um 17 Uhr. Um 18 Uhr ist Feierabend. Überleg dir mal kurz, wann du gerne dazu kommen möchtest. Um wie viel Uhr möchtest du gerne in die Arbeit gerufen werden? Ich bin relativ früh zum Glauben gekommen. Ich würde sagen so 8:50. Und ich kann mich gut an eine Phase in meinem Leben erinnern, wo ich dann auch mit Gott argumentiert habe und ihm gesagt habe, es ist aber so anstrengend, mit dir zu leben. Und ich habe das Gefühl, ich darf so vieles nicht. Und ich habe das Gefühl, ich muss so vieles machen. Und alle anderen dürfen viel mehr. Und mit einigen Jahren Abstand habe ich dann zurückgeguckt und habe gemerkt, ich bin eigentlich an Religion verrückt geworden, aber nicht an Gott. Und ich muss im Rückblick sagen, ihn kannte ich eigentlich gar nicht, so wie er wirklich ist. Und na klar, wer früh zum Glauben kommt, da kommt die Mittagshitze, tatsächlich. Ich musste an Menschen denken, die zu Zeiten der DDR Christen waren. Das war Mittagshitze, die aushalten mussten gegenüber dieser Macht und Unterdrückung. Diejenigen, die sich aus Glaubensgründen für Elternsein statt für Karriere entscheiden. Das kann bedeuten, da ist Mittagshitze. Die schon Gemeindekrisen, persönliche Glaubenskrisen und Familienkrisen wegen ihrem Glauben erlebt haben. Das ist Mittagshitze. Die Verfolgung erleben, die Spott oder Unverständnis erleben, das kann Mittagshitze sein. Und das ist nicht leicht, aber ich glaube, Jesus möchte hier uns auch für diese Mittagshitzenzeit eine ganz neue Perspektive geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mir überlegt, wie haben die Leute, die um 5 Uhr gerufen worden, also als letztes, was haben die gedacht? Haben die nicht sehr wahrscheinlich gedacht, boah, hätte ich doch schon früher anfangen dürfen? Was da alles möglich gewesen wäre. Was ich da alles hätte anders machen können. Früh zu Gott zu finden, ist Gnade. Und ich glaube, die schon lange mit Gott unterwegs sind, wir müssen uns daran erinnern. Das ist Gnade. Und zwar eine ganz lange Gnade. Die ganz spät zu Gott finden, das ist Gnade. Und die in der Zwischenzeit zu Gott finden, das ist Gnade. Rein statistisch finden jüngere Menschen leichter zu Gott. Und deswegen machen wir bei Mittendrin auch nicht ein Kinderprogramm, wo wir die abschieben, damit wir hier irgendwie Gott und diese Gnade kennenlernen können, sondern wir wollen den Kids und den Teenies diese Gnade lieb machen, damit sie möglichst früh diese Gnade kennenlernen können. Ein berühmtes Beispiel von einem Mann, der mit 39 Jahren diese Gnade kennengelernt hat, ist John Newton. John Newton war ein gewissenloser Sklavenhändler im 18. Jahrhundert, der im Alter von 6 Jahren seine Mutter verloren hat und der von anderen als streitsüchtiger, aufsässiger und hochnäsiger Versager beschrieben wird. Er ist nach Afrika gereist, um dort fröhlich vor sich hin zu sündigen, weit weg von zu Hause. Er war sehr, sehr kreativ, hat neue Schimpfwörter erfunden, weil das, was die bestehenden Schimpfwörter ausgesagt haben, nicht ausgereicht haben. Und er wurde zu einem Sklavenjäger und ist irgendwann selbst im Knast gelandet. Und im Rückblick sagt er, dass die Saat, die er zusammen mit seiner Mutter, sie hatten nur 6 Jahre gemeinsam, die sie ausgestreut hat durch Bibelverse in seinem Leben, dass die nie ganz weg war. Und dann ist er 1748 mitten in einem unglaublich furchtbaren Sturm auf dem Nordatlantik, wo viel Ladung und viele Menschen über Bord gegangen sind und gestorben sind, ist er zum Glauben gekommen. Und nach hat sich sein Leben komplett verändert. Und Newton konnte nicht anders als diese Rettung nicht seiner eigenen Leistung, sondern als ein Geschenk Gottes zu sehen. Die wunderbare Gnade. Und so ist im Laufe von mehreren Jahren aus diesem skrupellosen Sklavenhändler ein Verkündiger des Evangeliums geworden, ein Verkündiger der guten Nachricht davon, dass es nicht so wichtig ist, was wir für Gott tun, sondern was er für uns getan hat. Und Newton hat insgesamt mehr als 300 Lieder geschrieben und das bekannteste davon ist wahrscheinlich Amazing Grace. Das Lied von der unverdienten Gnade, die so kraftvoll ist, dass sie sogar so einen Schuft wie mich retten kann. Das ist der Inhalt dieses Liedes. Und ich habe euch auf Seite 6 im Programmheft die Inschrift von Newtons Grabstein abgedruckt, bei den Texten zum Nachdenken. Und auf seinem Grabstein heißt es: John Newton, Laienprediger, einst ein Ungläubiger und Wüstling, dann ein Diener afrikanischer Sklaven, wurde durch die Barmherzigkeit unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus bewahrt, aufgerichtet, mit Vergebung beschenkt und dazu bestimmt, den Glauben zu predigen, den er so lange versucht hat zu zerstören. Das ist ein 12-Uhr-Kandidat. Und vielleicht denkst du, der hat es ja auch nötig gehabt mit seinem Leben. Aber ich? Ich glaube, allein mit diesem Gedanken zeigt es uns schon, dass wir es nötig haben, falls der da ist. Ich habe noch ein anderes Beispiel für einen 15 Uhr oder 17 Uhr Kandidaten, der es wahrscheinlich wirklich nicht nötig gehabt hat von seinen äußeren Umständen her. Das ist der berühmte Künstler Michelangelo. Er war 60 Jahre alt, als ihn das Evangelium der Reformation, er war Zeitgenosse Luthers, getroffen hat, während er mit seiner Frau zusammen die Paulusbriefe im Neuen Testament gelesen hat. Und dann heißt es, ich habe euch das auch abgedruckt, von einem auf den anderen Moment verblasste die ganze Welt der Erdenschönheit vor dem neuen Glanz. Das sagt ein Bildhauer. Und dann kam es in seinem Leben zu einem furchtbaren Kampf, so beschreibt er es, bei dem er sich von der irdischen Schönheit losgerissen hat als Künstler. Und dann, ich zitiere, wenn ich gewusst hätte, dass dieser Glanz der Erde mir zu einem Brand von so unendlicher Qual würde, so hätte ich lieber meine Augen geblendet und mir durch diese Wunde den viel tieferen Schmerz erspart, den nun das Gedächtnis meiner eitlen Bestrebungen, meine verlorenen Tage in meiner Seele wachruft. Hier sagt der Künstler Michelangelo, mir wäre es im Rückblick lieber gewesen, dass ich geblendet worden wäre und diese Schmerzen hätte ertragen müssen, als den tiefen Schmerz der verlorenen Jahre, und er meint damit die Jahre ohne Gott, in meiner Seele aushalten und spüren zu müssen. Merkt ihr, wie Gnade die Perspektive verändern kann? Ich habe noch nie von jemandem gehört, der spät in seinem Leben zum Glauben an Gott gefunden hat, der gesagt hätte, ha, die mussten schon seit 6 Uhr. Alle sagen, oder was ich gelesen habe, hätte ich doch zu denen gehört, die es schon früher kapiert haben. Hätte ich doch nicht ständig Nein gesagt. Was da alles möglich gewesen wäre, was ich da alles hätte verändern können. Was ich da alles hätte anders machen können. Was für ein Geschenk. Und Jesus provoziert diese Pointe, indem er in diesem Gleichnis den Verwalter anweist, oder der Gutsherr weist den Verwalter an, die Auszahlung des Lohns in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen. Erst das provoziert hier diesen Konflikt. In dem Moment, in dem die Arbeiter, die eine Stunde gearbeitet haben, den kompletten Tageslohn bekommen von einem Denar, wacht bei den anderen der Gedanke auf, boah, was wird das denn bei uns dann sein? Und es passiert nichts Unfaires in dem ganzen Auszahlungsprozess, bis hin zu denen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die bekommen das, was ausgemacht war, einen Tageslohn und fühlen sich trotzdem ungerecht behandelt. Sie werden neidisch, weil sie vergleichen und nach ihrem eigenen Gerechtigkeitsempfinden dabei schlechter abschneiden als die anderen. Menschlich ist das ein Fall für die Gewerkschaft. Bei Gott ist das ein Fall für seine Großzügigkeit und für seine Güte. Du freust dich so lange über eine Gehaltserhöhung von 500 Euro. Coole Vorstellung. Bis du mitbekommst, dass alle deine Kollegen 1.000 Euro kriegen. Du hast 500 Euro mehr pro Monat und bist mit dieser Info unzufriedener als vorher. Habe ich von Eckhard von Hirschhausen, das ist ein schlauer Mann. So ticken wir Menschen. Und deswegen sagt Gott, bei mir läuft das anders. Tatsächlich gerecht. Die Ersten werden die Letzten sein. Und das wird deutlich in dem Dialog ganz am Ende des Textes, als der Gutsherr zu einem sagt, hey, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Sind wir doch mal ehrlich, wir nehmen die Güte Gottes doch gerne an, wenn sie uns betrifft. Bis jemand kommt, der schlauer ist, der reicher ist, der begabter ist und wir sagen, na, wieso der? Stellt euch mal vor, die Ersten morgens hätten einfach auch zuerst ihr Geld bekommen. Die wären dankbar und zufrieden nach Hause gegangen. Faktisch wäre nichts anders gewesen. Nur, sie hätten sich nicht verglichen. Neid entsteht im Vergleichen und Neid macht krank. Und Vergleichen macht blind für die Großzügigkeit und die Güte Gottes. Und genau das will Jesus mit dieser Geschichte bei seinen Nachfolgern verhindern, dass wir blind werden für die Großzügigkeit Gottes. Er möchte, dass wir uns über Gottes Güte freuen und darüber staunen, weil wir sie brauchen. Jesus will mit diesem Gleichnis unser Herz erreichen, weil sich unser Herz verändern muss und nicht irgendwelche Anweisungen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich saß vorgestern an meinem Schreibtisch und dachte, 100% meiner Zuhörer, inklusive mir, es betrifft uns alle. Es gibt keine einzige Ausnahme, seit Jesus das gesagt hat. Egal in welcher Kultur, egal zu welcher Zeit, wir alle sind egoistisch und auf uns bezogen und es betrifft uns alle, weil wir alle Teil der gefallenen Schöpfung sind. Ein Psychologe hat beschrieben, dass Neid und Staunen ganz ähnliche Gefühle sind. Wow, was für ein Auto. Wow, was für ein Haus. Wow, was für eine Frau. Wow, was für ein Auto. Wieso kann der sich das leisten? Wow, was für ein Haus. Wieso haben die das denn? Wow, was für eine Frau, die will ich auch. Neid ist Staunen plus das will ich auch. Stellt euch vor, wir könnten alle einfach so sagen, wow, was für ein großzügiger Gutsherr. Wow, was für ein großzügiger Gott. Das ist die neue Perspektive, zu der Jesus uns einladen möchte. Und die Frage ist, wie bekomme ich diese Perspektive? Im Neuen Testament werden die Menschen an ganz vielen Stellen, die Menschen in den verschiedenen Kirchen, in Paulus von seinen Briefen daran erinnert, schaut auf Jesus. Da wird sich eure Perspektive verändern. Und wir machen das jeden Sonntag, wenn wir zusammen Abendmahl feiern. Am Kreuz ist die Liebe und die Großzügigkeit von Gott für uns sichtbar geworden. Und diese Liebe hat tatsächlich die Kraft, unsere Perspektive zu verändern. Es hat Jesus was gekostet. Er hat in der Mittagshitze auf Golgatha außerhalb von Jerusalem am Kreuz gehängt. Und das war so etwas Ähnliches wie ein Volksfest. Und die Menschenmassen sind gekommen und haben sich dieses Spektakel angeschaut. Und die Leute standen da und haben gerufen: Toller Theoretiker, Geschichtenerzähler. Schaffst ja nicht mehr, dir selbst zu helfen, wolltest uns helfen. Und dann kommt in diesem Stimmengewirr, wahrscheinlich ganz leise, eine Stimme vom Nachbarkreuz. Ein 5-vor-6 Kandidat. Der Verbrecher neben Jesus. Der hat plötzlich in dem Moment die neue Perspektive. Und er sagt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Mein ganzes Leben habe ich das Falsche getan. Ich kann es nicht mehr ändern und ich kann mich nicht mehr ändern. Bei mir wird es keine Frucht, keine Auswirkungen von meinem Glauben mehr geben. Hilf mir. Verdient habe ich es nicht, aber du bist der Sohn Gottes. Ich weiß es plötzlich. Bitte denk an mich, wenn du im Paradies bist. Was hättest du ihm geantwortet? Typisch. Jetzt, wo du nicht mehr anders kannst. Jahrelang hattest du Zeit. Ich bin wohl eine Notlösung. Und nichts davon sagt Jesus, der gnädige und erlösende Gott, der gütige Erlöser. Er sagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Denkt ihr, der hat gedacht: Scheiße, die anderen mussten schon 15 Jahre an den Glauben, 3 Jahre. Der hat wahrscheinlich gedacht: Hätte ich doch schon früher. Und Jesus in dieser Situation legt noch einen drauf und betet für die, die ihm Unrecht tun. Und sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist der gleiche Lohn, weil es die gleiche Gnade ist. Weil Gott vollkommen und gerecht ist. So wie er will. Und viele von denen, die unten am Kreuz gestanden haben, kommen nach der Auferstehung von Jesus zum Glauben an ihn. Warum? Weil es seine Gnade ist, die Menschen zu sich zieht. Und weil diese Gnade so unglaublich groß ist. Sie ist der einzige Grund, warum wir Gott finden können. Diese Bitte von Jesus, die er am Kreuz gesagt hat, ist die Grundlage dafür, dass wir Gott finden können für unser Leben. Und die Theorie, die Jesus in diesem Gleichnis gezeigt hat und erzählt hat, zeigt sich bei ihm ganz praktisch in seiner allerletzten Stunde vor seinem Tod. Da sehen wir Gottes Großzügigkeit am allerdeutlichsten. Und ich schicke dich in die Sommerpause mit der Frage: Siehst du diese Großzügigkeit Gottes? Wenn du schon lange mit Jesus lebst, kannst du dafür dankbar sein oder brauchst du eine neue Perspektive? Und wenn du noch nicht mit Gott lebst, ist die Frage: Wäre das nicht was? Was ist die Alternative? Vater, bitte schenk uns eine neue Perspektive auf das, wie du bist und auf deine unverdiente und großzügige Gnade. Amen.